Breitbandbesprechung.
Am Donnerstag eröffnete Innenminister Friedrich in Bonn offiziell das nationale Cyberabwehrzentrum. Seit April werden dort täglich 3 bis 5 Angriffe untersucht. Netzsicherheit und Cyberkonflikte beschäftigen aber eben nicht nur deutsche Spezialisten, sondern auch eben Staaten auf der ganzen Welt. In dieser Woche trafen sich deshalb fast 400 Experten in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, und zwar bei einer Cyberwar-Konferenz. Philipp Banse war für Breitband vor Ort und ich sprach mit ihm vor der Sendung und wollte wissen, wie denn die internationalen Experten die vielen aktuellen Angriffe bewerten. Befinden wir uns nicht schon lange in einem Cyberwar?
Nein, also da waren sich selbst diese Leute auf dieser NATO-Konferenz einig, wir sind noch in keinem Cyberwar. Alle Angriffe, fast alle bekannt gewordenen Angriffe, die wir erlebt haben, sind kriminell oder Spionage, fallen also in diese Kategorie Cybercrime, Kreditkarten, Sony erbeuten und verkaufen und missbrauchen oder eben Angriffe auf Ölunternehmen, um Geheimnisse abzuziehen. Bei Lockheed Martin ging es darum, Betriebsgeheimnisse abzuziehen. Das ist Spionage, das ist nicht erfreulich, aber seit Jahrhunderten politischer Alltag. Ja. Aber Cyberwar in dem Sinne haben wir noch nicht erlebt. Stuxnet, also dieser Wurm, der in der iranischen Atomanreicherungsanlage eben die Zentrifugen mal schneller und mal langsamer sich hat drehen lassen und damit dieses Anreicherungsprogramm der Iraner weit zurückgeworfen hat. Das war sicherlich, sag mal, das, was so einer kriegerischen Attacke bisher am nächsten kam. Aber selbst das ist kein Cyberwar, das ist allenfalls so eine bewaffneter, oder Use of Force, könnte man sagen. Also
aber ist man denn dieser Klassifizierung schon ein Stück näher gekommen?
Ja, also das war ein ganz wichtiger Punkt und das fand ich auch einer der interessantesten Punkte auf dieser ganzen Konferenz, dass ein internationale Juristen mal versucht haben, klassisches Völkerrecht herzunehmen und zu gucken, wie passt das denn zum Cyberwar. Und da ist es so, dass also beim klassischen Völkerrecht es so 4 Kategorien gibt, in die, ja, sagen wir mal so kriegerische oder Konflikte einsortiert werden. Das ist einmal Bedrohung von Frieden und Stabilität, das ist so das Erste. Da ist eine Antwort mit Waffengewalt noch nicht legitim, sondern da geht es dann um Wirtschaftsblockaden und solche Sachen, Diplomatie. Und dann gibt es sowas wie Use of Force, also Gewaltanwendung. Dann gibt es Armed Attack, also ein bewaffneter Angriff. Und als Vierte den Krieg. So. Und bei all diesen 3 Kategorien ist es unter Umständen legitim, mit Waffengewalt zu antworten. So. Jetzt versucht man natürlich, solche Cyberangriffe in diese 4 Kategorien einzusortieren. Und das ist schon mal das erste Problem. Klassischerweise ist klar, wenn Panzer mit der sowjetischen Flagge über die Grenze nach Georgien fahren, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen bewaffneten Angriff. Ja. Was ist das Äquivalent dazu im Cyberwar? Ganz schwere Frage. Mhm. Ja. Wie misst man das? Ist das der Schaden in Dollar, der verursacht wird? Ist es die Anzahl von Todesopfern, die gefordert werden? Riesenherausforderung. Gehen wir mal davon aus, du schaffst es, einen Angriff einzusortieren, ja, in eine dieser Kategorien. Dann heißt es, okay, unter Umständen ist es legitim, mit Waffengewalt zu antworten. Und deswegen, das sagen ja auch die USA in ihrer neuen Cyberdoktrin, wir wollen unter Umständen auf Cyberangriffe mit Waffengewalt antworten. Nach dieser Logik wäre das im Prinzip legitim, wenn man es denn schafft, einen Cyberangriff an eine dieser Kategorien einzuordnen. So, dann schafft man das. Dann bedeutet das aber, wir müssen erstmal kennen, wen wir überhaupt angreifen.
Das ist, glaube ich, auch das große Problem.
Wem oder? Gilt diese Antwort? Wem gilt diese Antwort? Ja, und das ist dieses Attribution-Problem, was sie in Cyberwar haben, also einen Angriff irgendjemandem zuzuschreiben. Technisch ist es nahezu unmöglich, wirklich, also vielleicht findet man den Rechner, von dem der Angriff ausging, dann weiß man aber noch nicht, wer an dem Rechner saß und geschweige denn weiß man, ob dieserjenige, der da am Rechner saß, im Auftrag einer Regierung gehandelt hat. Das lässt sich allenfalls mit geheimdienstlicher Hilfe und so weiter rauskriegen. Aber angenommen, man kriegt das raus. Dann hat man dieses Problem, wir müssen eine angemessene Response, eine angemessene Antwort finden. Wie sieht die aus? Die darf keine zivilen Opfer fordern. Wenn man dann aber als angemessene Response nimmt, wir legen das Stromnetz von China lahm, ja, da werden viele, viele zum Opfer fallen, die einfach Zivilisten sind, unbeteiligte Zivilisten, und das wäre nicht in Ordnung. Und das hat zum Beispiel zur Folge, diese Schwierigkeit, den Angreifer zu benennen, ja, das hat zur Folge, dass man den Grad der Gewissheit runterstuft. Früher musste man sich sozusagen nahezu 100%ig sicher sein, wenn man mit Gewalt antwortet, wer der Angreifer ist. Weil das aber im Cyberwar so schwierig ist, gehen die Juristen dazu über zu sagen, ja, also hier in dem Fall, glaube ich, würde es reichen, wenn wir uns zu 75% sicher sind. Also das ist zum Beispiel so ein ganz klarer Trend, dass diese Gewissheit, um auf einen Angriff mit einem Angriff zu antworten, die wird runtergesetzt werden. So. Und das waren so ganz interessante Punkte.
Das ist aber auch interessant im Hinsicht einer möglichen Legitimation einer kriegerischen Antwort auf einen Cyberangriff. Wenn man nur noch sagt, 75% müssen uns noch sicher sein, dass der oder diejenige Gruppe verantwortlich war für den Angriff. Wie wird damit umgegangen?
Ja, also keine Ahnung, wie damit umgegangen wird. Noch haben wir es ja so noch nicht erlebt. Noch ist das meistens theoretisch, also auf Stuxnet, diese Wurmattacke auf dieses iranische Atomanreicherungsprogramm, ist zumindest bisher noch keine Antwort bekannt. Noch sind das theoretische Überlegungen, aber es deutet sich zumindest an, dass ein Angriff nach internationalem Recht legitim sein könnte, obwohl man sich nur zu 75% sicher ist.
Okay, also alles noch bis jetzt in der Theorie. Kann es sein, dass wir Cyberwar auch realistisch betrachtet überbewerten?
Diese Frage sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Denn was sich jetzt ja auch in Deutschland zum Beispiel abzeichnet, ist ein Trend, den wir weltweit beobachten. Ein Patentrezept von Nationalstaaten, um sich gegen solche Angriffe zu wappnen und auf sie zu antworten, sind diese Public-Private Partnerships, so wie die wir jetzt auch in Deutschland mit dem Abwehrzentrum und dieser IT-Taskforce sehen. Nämlich, dass sich Geheimdienste, Polizei, Ministerien, also Politik und Wirtschaft immer mehr an einen Tisch setzen und immer mehr verzahnen. Denn der Ansatz, die Idee ist, dass so das Credo ist, nur wenn wir wirklich einen kompletten Überblick haben, also wenn der Staat und Militär und Geheimdienste wirklich Informationen austauschen und auch das Militär wie in den USA mehr Kontrolle über zivile Netze hat, so das Credo, nur dann können wir Cyberattacken wirklich früh erkennen, analysieren und beantworten. So, Der Preis, den man da potenziell für zahlt, ist hoch, weil natürlich da viel Gewaltenteilung verloren geht, da geht viel Privatsphäre verloren und so weiter und so weiter. Da ist nicht viel Transparenz im Spiel. Außerdem kostet das sehr viel Geld. Also die USA geben nach Ermittlungen von Seymour Hersh im New Yorker 6 Milliarden jährlich an öffentliche Cybercrime-Programme aus und wahrscheinlich nochmal 6 bis 7 Milliarden für geheime. Also 13, 14 Milliarden jedes Jahr. Das ist viel Geld, das ist noch nicht in Deutschland so viel, aber die Tendenz ist klar, dass sich da so ein cybermilitärischer Komplex abbildet. So, hoher Preis für Demokratie und hoher Preis potenziell in Euro. Wenn wir den bereit sind oder ob wir den bereit sind zu zahlen, hängt einfach von der Art der Bedrohung ab. Und bisher haben wir ausschließlich Cybercrime und Spionage, alltägliche Phänomene. Cyberwar haben wir so bisher noch nicht gehabt. Und es gibt halt Studien von der George Mason Universität, die sagen, ja, wir haben auch noch keinen Beweis dafür, dass es überhaupt diese Bedrohung eines Cyberwars gibt.
Vielen Dank, Philipp Banse. Mehr zum Thema gibt es auch natürlich auch bei uns im Netz, und zwar auf breitband.deradio.de.